Dort schreibt Jakobus: Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen, geistliche Lieder. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich habe den Eindruck, dieser Abschnitt gehört insgesamt zu den vernachlässigten Predigtabschnitten. Was aber nicht gepredigt wird, wird auch nicht praktiziert. Was jedoch in der Gemeinde Jesu nicht praktiziert wird, das wird dann oft in schwärmerischen Kreisen und Sekten übertrieben, beziehungsweise führt zum Entstehen von falschen Lehren und unnüchternen Gruppen. Vitaminmangel in der Gemeinde Jesu hat auch im geistlichen Bereich immer Folgen. Und darum ist es nicht genug, wenn wir auf der einen Seite die steigenden paramedizinischen Praktiken in unserem Volk beklagen und andererseits die zunehmende Heilungssucht in der schwarmgeistigen Szene bejammern, sondern es gilt, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Selbst im Zeitalter modernster medizinischer Wissenschaft und in der Blütezeit der Pharmaindustrie hat Jakobus Kapitel 5 an Bedeutung und Aktualität nichts verloren. Gott möchte schenken, dass die folgenden Ausführungen eine kleine Hilfe geben können und auch Ermutigung zum Festhalten an der Ordnung des Herrn. Jakobus spricht hier zunächst drei verschiedene Situationen im Leben eines Christen an. Er sagt: Leidet jemand unter euch, der bete. Das Neue Testament unterscheidet die Begriffe Leiden und Krankheit. Wenn wir Leiden hören, denken wir automatisch gleich an Krankheit. Aber im Neuen Testament meint der Ausdruck Leiden fast immer Verfolgungsleiden, also Druck von außen um des Glaubens an Jesus willen. Das ist uns deshalb so fremd, der Gedanke, weil wir diesen Druck heute kaum haben. Aber die ersten Christen hatten den ganz stark. Und bei ihnen, wo der Ausdruck Leiden auftritt im Neuen Testament, ist fast immer Verfolgungsleiden, also Bedrängnis, Trübsal um des Glaubens willen gemeint. Und in dieses Leiden um des Evangeliums willen sollen sich die Gläubigen fügen und im Gebet bei Gott Zuflucht finden. Da gibt es keinen anderen Weg, keine andere Hilfe. Wenn wir um Jesu willen leiden, dann dürfen wir im Gebet Zuflucht suchen bei unserem Herrn. Dann sagt Jakobus, ist jemand guten Mutes, geht's jemand gut, der singe Psalmen. In Zeiten des Wohlbefindens und der Lebensfreude empfiehlt der Apostel das Singen geistlicher Lieder. Der Apostel Paulus weist an anderer Stelle ebenfalls darauf hin: Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und ich glaube, das dürfen wir gerne und noch mehr praktizieren, dass wir bei der Autofahrt mal die Kassette und das Radio auslassen und dem Herrn im Herzen singen. Und bei der Arbeit, nicht gerade im Kundenverkehr, am Bankschalter, aber zu Hause oder irgendwo, wo ich alleine bin, darf ich im Herzen auch geistliche Lieder singen. Als ich zum Glauben kam vor 13 Jahren, das Erste, was ich mitgemacht habe, geistliche Lieder auswendig gelernt. Und dann schreibt Jakobus, für den Fall, dass ein Christ erkrankt, eine andere Anordnung: Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Hier wird mit großer Selbstverständlichkeit ausgedrückt, was für manche Leute heute absolut nicht selbstverständlich zu sein scheint, nämlich: Auch Christen werden krank. Viele werden sogar chronisch krank, manche werden sogar todkrank, Und es soll sogar hin und wieder Christen geben, die an Krankheiten sterben. Denn nicht alle werden wie Elia mit einem goldenen Wagen in den Himmel gerückt. Wo gelehrt und geglaubt wird, dass Jünger Jesu Krankheit hinter sich gelassen haben oder allenfalls nur noch zu einer nachfolgenden Wunderheilung krank würden, da ist man der schwarmgeistigen Unnüchternheit mit Haut und Haaren verfallen. An dieser Stelle sind vielleicht manche Christen heute ganz besonders gefährdet. Und dann ist sehr wichtig, dass wir Krankheit in heilsgeschichtlicher Sicht sehen. Das ist jetzt etwas kleiner, weil ich den Apparat hier nach vorne holen musste, aber vielleicht kann man es doch erkennen. Es ist eine Spannung in unserem Leben. Ich habe das neulich von jemandem gekriegt und ein bisschen umgearbeitet und fand das sehr gut, diese Gegenüberstellung. Unser Problem ist die Sünde und der Tod. Wir sind Sünder und die Bibel sagt, wer Sünder ist, muss sterben. Unsere Position ist, wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind, seine Erlösung in Anspruch genommen haben, ist unsere Sünde vergeben. Und im Blick auf den Tod, wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen, hier schon. Wir haben ewiges Leben durch Jesus Christus. Das ist unsere Stellung, unsere Position vor Gott. Aber unsere Erfahrung ist, die Sünde ist immer noch in uns. Wir dürfen sie aber bekennen, da wo sie hervorkommt, da wo sie ins Leben hineinkommt, dürfen wir sie sofort, wo wir sie erkennen, bekennen vor Gott. Und im Blick auf den Tod, wir haben sterbende Leiber und wir werden krank. Obwohl der Heilige Geist in uns wohnt, obwohl Jesus in uns Wohnung genommen hat, wir werden genauso krank wie andere Menschen, genauso viel oder genauso wenig. Und wir dürfen um Heilung bitten. Das machen vielleicht Nicht-Christen nicht. Die haben dann nur die menschliche Möglichkeit, Arzt und Medizin. Wir haben die zusätzliche Möglichkeit, wir dürfen um Heilung bitten. Und wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir werden, das sagt die Bibel einmal, sündlos werden, wie Jesus Christus sündlos ist. Und darum werden wir auch neue Körper bekommen, neue Leiber. Der Herr wird unsere vergänglichen Leiber verklären, verherrlichen, umwandeln in einen Herrlichkeitsleib, das sagt der Apostel im Philipperbrief. Ihr merkt, da ist eine Spannung im Christenleben, im Blick auf Sünde, Tod, die Stellung, die wir in Christus haben, die Erfahrung, dass wir hier noch auf dieser Erde sind, aber auch die Hoffnung, die in unserem Herzen ist. Wir müssen also Krankheit und Tod heilsgeschichtlich sehen. Sie sind sichtbare Folgen des Sündenfalles. Vor dem Ungehorsam des ersten Menschenpaares, Adam und Eva, hat es in dieser Schöpfung beides nicht gegeben, weder Krankheit noch Tod. Adam und Eva lebten vollkommen gesund und vital als Ebenbilder Gottes im Garten Eden. Erst nach ihrem Ungehorsam erfüllte sich die Warnung des Herrn, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Doch der Tod als Folge der Sünde kam nicht allein, er brachte seine Vorboten mit, die Krankheit und den Schmerz. Und darum sagt Adolf Schlatter, der bekannte Bibelausleger, das Krankwerden ist der Anfang zum Sterben. Zwischen unserem Sterben und Sündigen besteht aber immer ein Zusammenhang. Das heißt aber wiederum nicht, dass Krankheit immer mit persönlicher Schuld zu tun haben muss. Dass also da, wenn ich krank werde, immer eine ganz bewusste, konkrete Sünde in meinem Leben vorliegen muss. Das muss nicht sein. Aber es hängt mit dem Sündenfall zusammen, der bei unseren Ureltern geschah. Johannes Seitz sagt, es wäre unnüchtern und unbiblisch, wenn man alle Krankheiten in ihren Ursachen nur in der Sünde suchen wollte. Hiobs Leiden war eine Prüfung seiner Treue. Paulus hatte mit seinem Pfahl im Fleisch wieder eine andere Art Leiden. Es war ein Leiden, das ihn vor Hochmut bewahrte. Es gibt Bewahrungsleiden. Vom Blindgeborenen sagt der Heiland selbst, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Es gibt sogar eine Art stellvertretendes Leiden, dass man leidet, damit andere, die um mich herum sind, Geduld lernen im Tragen des Kranken, im Pflegen und so weiter. Also Krankheiten haben ganz verschiedene Bedeutungen. In der Beurteilung müssen wir deswegen sehr vorsichtig und weise sein, dass uns der Herr davor bewahren möchte, dass wir vorschnell meinen, wenn wir sehen, da wird jemand krank, ah, ich kann mir schon denken, warum der krank ist. Vorsicht vor solchen Gedanken. Das steht uns nicht zu, so zu denken. Nun muss ich einen Einschub machen. In gewissen Kreisen wird immer wieder darauf verwiesen, Jesus Christus habe doch am Kreuz auf Golgatha alle Krankheit getragen und darum müssten echte Christen heute nicht mehr in Krankheit leben. Das erste stimmt ganz gewiss. Jesus Christus hat am Kreuz Sünde, Krankheit, Fluch, Tod, Hölle, alles auf sich genommen. Das stimmt. Er hat alles getragen am Kreuz. Aber die Schlussfolgerung daraus stimmt nicht. Daraus ist nicht die Schlussfolgerung, dass Christen heute nichts mehr mit Krankheit zu tun haben. Und zwar müssten wir dann folgendermaßen argumentieren, es stimmt, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber Jesus Christus hat am Kreuz auch unseren Tod getragen und trotzdem müssen wir noch sterben. Also wenn wir sagen, er hat die Krankheit getragen, wir müssen nicht mehr krank sein, müssen wir auch sagen, er hat den Tod getragen, also müssen wir nicht mehr sterben. Für die Gemeindegeneration, die entrückt wird zum Herrn, stimmt das auch. Vielleicht dürfen wir das miterleben. Aber ansonsten, generell, stimmt es so nicht. Seit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu sind Millionen Kinder Gottes durch die schmerzvolle Nacht des Todes gegangen, obwohl der Sohn Gottes dem Tod die Macht genommen hat. Und seither haben auch Millionen Kinder Gottes Krankheiten getragen, obwohl Jesus am Kreuz bereits auch für alle Krankheit gestorben ist. Manche haben sich in dieser Krankheitszeit gegen Gottes Führung gesträubt, aufgelehnt, sind innerlich zurückgegangen dabei. Andere haben sich vor dem Herrn gebeugt, wurden gesegnet, gereinigt, geheiligt, geläutert, gereift und sind aus der Anfechtung im Glauben gestärkt hervorgegangen, gewachsen. Aber es wird nach dem Zeugnis der Bibel einmal eine Zeit kommen, wo die sichtbaren Folgen des Sündenfalles aufgehoben sein werden. Den letzten beiden Kapiteln der Bibel, Offenbarung 21, steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, das sind die Begleiterscheinungen der Krankheit, wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also heilsgeschichtlich in der Vollendung wird es auch die sichtbaren Folgen des Sündenfalles nicht mehr geben. Und so können wir zusammenfassend sagen, wenn wir Krankheit in heilsgeschichtlicher Sicht anschauen, mit dem ersten Kommen Jesu tut Gott den ersten Schritt und heilt, wo immer es angenommen wird, die verborgene Ursache des Übels. Er vergibt Sünde und schenkt seinen Frieden. Dafür ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Die verborgene Ursache kann weggenommen werden. Die Schuld, die zwischen Gott und mir steht, wird vergeben. Mit der Vollendung tut Gott den zweiten Schritt und hebt alle sichtbaren Wirkungen der Sünde auf, nämlich Krankheit und Tod. Bitte, mit der Vollendung. Vorher, hier und da, wo Gott es will, aber nicht generell. Und die Grundregel nach meinem Lehrer, der inzwischen heimgegangen ist, Fritz Grünzweig, das Heil schenkt Gott in jedem Fall jedem, der ihn darum bittet. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden, auch heute Morgen hier in dieser Versammlung. Wer den Namen des Herrn glaubend anruft, der wird errettet werden. Ich kann niemand von euch versprechen, dass er hier seine Beschwerden los wird, aber ich kann jedem versprechen, dass er seine Sünde, seine Schuld hier heute Morgen loswerden kann, wenn er den Namen des Herrn anruft. Und die äußere Heilung dagegen gibt Gott während dieser Weltzeit, wo und wann es ihm gefällt. Nicht generell jedem Christen, sondern wo und wann es ihm gefällt. Es ist sehr wichtig, dass wir die Bibel heilsgeschichtlich lesen und verstehen. Da möchte ich etwas sagen zu dem biblischen Glaubensgebet. Es heißt ja hier, der Kranke soll die Ältesten rufen, dass sie über ihm beten mit dem Gebet des Glaubens. Diese Erkenntnis, die wir da eben hatten, dass Krankheit hier in dieser Zeit zu unserem Leben mit dazugehört und nicht generell geheilt wird, die kann nicht ohne Auswirkung auf das Glaubensgebet eines Christen bleiben. Wer nämlich den lebendigen Gott fürchtet, der betet im persönlichen Bereich, zum Beispiel bei Beruf, Partnerwahl, Gesundheit, immer mit dem Zusatz, Herr, wenn es dein Wille ist. Liebe Geschwister, das ist keine Glaubensschwäche. Ich habe es schon wörtlich gehört, dass mir jemand gesagt hat, wer so betet, Herr, mache du mich gesund, wenn du willst, der braucht gar nicht beten, das sei Glaubensschwäche, so ein Gebet kann Gott nicht erhören. Das ist falsch, das ist falsche Theologie. Nein, wir dürfen im Blick auf Krankheit und im Blick auf unser persönliches Leben, nein, wir müssen sogar den Zusatz hinzufügen, Herr, wenn es dein Wille ist. Wenn wir um Rettung beten, für uns oder für andere, da brauchen wir den Zusatz nicht. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber wenn es um Krankheit, um Partnerwahl und diese Dinge geht, Wohnungswechsel, berufliche Dinge, Herr, wenn es dein Wille ist. Das ist keine Glaubensschwäche, sondern Ehrfurcht vor der souveränen Heiligkeit Gottes. Denn der Schöpfer und Erhalter des Universums ist nicht unser Oberkellner, der auf unser Zeichen hin die erwünschte Heilung auf dem Silbertablett dahertragen muss. Wer Gott in fanatischem Glaubensgebet zwingen will, verletzt ihn in seiner Ehre. Und der Herr Jesus hat im Garten Gethsemane die Erhörung seines Gebetes erlebt, darum, weil er Gott in Ehren hielt. Und wie hat er ihn in Ehren gehalten? Er hat gebetet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. So hält man Gott in Ehren, indem man Gottes Willen höher setzt als den eigenen. Wenn Gott uns auf rechter Straße führen soll, dann müssen wir ihn in seinem guten, vollkommenen Willen freigeben. Unser Herz will immer den Irrweg. Und ich muss Folgendes sagen, es gibt ein unseliges Erhörtwerden unserer Gebete, aber auch ein seliges Nicht-Erhörtwerden unserer Gebete. Manche Gebete erhört Gott zum Glück nicht. Wo hätte ich mich schon hingebetet, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte? Ich wäre heute Morgen gewiss nicht hier. Es gibt ein unseliges Erhörtwerden unserer Gebete. Als Israel unbedingt einen König haben wollte, da hat sie Gott erhört. Aber das war kein Segen für Israel. 42 Könige hat Israel gehabt und 37 waren unter dem Strich negativ. Und er tat, was dem Herrn missfiel. 37, das war kein Segen für Israel. Aber es gibt ein seliges Nicht-Erhört-Werden unserer Gebete. Der Apostel Paulus hat dreimal gefleht, dass ihm der Pfahl genommen wird und Gott hat nicht erhört. Wir haben ein nicht erhörtes apostolisches Gebet in der Bibel. Wir dürfen viel von Gebetserhörung sprechen, aber wir dürfen ruhig auch mal sagen, hier und da hat Gott mein Gebet nicht erhört, dass wir da nicht in ein falsches Fahrwasser hineinkommen. Ich muss noch eine Frage stellen. Sind eigentlich alle Krankheiten vom Teufel? Leider wird in unnüchternen Strömungen immer wieder behauptet, alle Krankheiten seien vom Teufel. Aber diese Aussage ist gefährlich. Sie differenziert nicht. Wir müssen genau in die Bibel schauen. Die Bibel zeigt uns verschiedene Herkunftsmöglichkeiten von Krankheit. Wenn wir da einfach mal einen kurzen Blick in die Bibel werfen, ganz verschiedene Herkunftsmöglichkeiten. Krankheit kann von Gott kommen, als Heimsuchungs- oder Strafmittel bei Ungläubigen, beziehungsweise als Erziehungsmittel bei Gläubigen. Heimsuchungsmittel meint, dass er einen Menschen auch durch eine schwere Krankheit zu sich ziehen kann. Wie viele habe ich kennengelernt, die in Krankheit und Not und Ehezerbruch und sonstigen Krisen zum Glauben gefunden haben. Leider finden wir oft erst in der Krise zum Herrn und lassen uns nicht durch seine Güte zu ihm treiben. Und Erziehungsmittel bei Gläubigen nach Hebräer 12, was wir ja erst vor einigen Wochen durchgenommen haben in der Bibelstunde, gebraucht Gott auch in unserem Leben Krankheit pädagogisch als Erziehung. Dazu will ich gleich noch was sagen. Dann sehen wir aber auch in der Bibel, dass Krankheit von Satan kommen kann. Nicht muss, nicht alle Krankheit kommt von Satan, aber sie kann von ihm kommen. Schauen wir Hiob. Die Krankheit bei Hiob kam von Satan. Er schlug ihn mit Krankheit und Gott ließ es zu. Drittens, durch menschliches Verschulden. Natürlich können wir sagen, wenn ich Krankheit in meinem Leben verschulde, dann steht der Teufel da vielleicht auch dahinter. Aber zunächst mal bin ich da ganz verantwortlich, durch Hochmut zum Beispiel. Wer hochmütig ist und hoch hinaus will, den kann Gott ganz gewaltig demütigen, auch durch Krankheit. Manchmal sogar durch Geisteskrankheit. Geiz kann Menschen krank machen. Psychosomatisch zum Beispiel. Sorgengeist, Überarbeitung ist die Sünde der Prediger. Lasterhafte Lebensführung, Missachtung des Ruhetages, Unversöhnlichkeit, unwürdiger Abendmahlsgenuss, Ungehorsam, okkulte Sünden und anderes mehr zeigt uns die Bibel ganz klar, das ist unsere Verantwortung. Aber nicht nur Alkohol, Rauchen, auch zu viel Schokolade essen macht krank und ist damit menschliches Verschulden. Das müssen wir differenzieren. Wir brauchen und können nicht sagen, alle Krankheit ist vom Teufel. Wer dieses Ergebnis unseres Befundes ernst nimmt, kann auch nicht einfach alles Unangenehme wegbeten. Durch geduldiges Tragen einer Krankheit im Aufblicken zu Jesus kann Gott unter Umständen mehr geehrt werden als durch ein spektakuläres Heilungswunder. Ich habe eine Frau besucht, die lag 30 Jahre gelähmt im Bett und war in den letzten Jahren ihrer Krankheit auch noch blind geworden. Und diese Frau kannte alle Paul-Gerhardt-Lieder auswendig. Sie hat mit uns am Bett alle 12 Strophen von Befiehl du deine Wege gesungen und gebetet. Diese Frau war ein Segen für alle, die sie besuchten. Bärbel und Eckehardt kennen eine Frau, die ich auch durch Briefkontakt kenne, die Frau Prötzmann, die auch Bücher geschrieben hat, sie liegt auch ganz schwer krank auf ihrem Krankenlager und ihr werdet es bestätigen können, dass auch von ihrem Krankenbett viele schon gesegnet weggegangen sind. Zudem leugnet die Behauptung, Gott will nicht, dass seine Kinder krank sind, die Unerlöstheit unseres Leibes. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Wenn wir die Errettung in Jesus Christus angenommen haben, ist unser innerer Mensch, die Geistseele, vollkommen erlöst. Aber noch nicht der äußere Mensch. Mein verehrter Lehrer Walter Tlach hat das mal so ausgedrückt, sehr plastisch: Wir haben einen neuen Motor in einer alten Karosserie. Die Karosserie ist nicht erneuert. Die rostet und die Stoßdämpfer und die Zündkerzen und ihr kennt all die Dinge. Aber Der Geist ist neu. Der innere Mensch ist erneuert. Das sagt Paulus, wir warten noch auf die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, Vers 23. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Er ist am Kreuz grundsätzlich erlöst, doch werden wir die Frucht dieses Teils der Erlösung in ihrem Vollumfang erst mit unserer Auferstehung ernten. Bis dahin kann uns auch Krankheitsnot zum Besten dienen. Wir fassen das bisher Gesagte zusammen. Wenn Menschen krank werden, handelt es sich grundsätzlich um Heimsuchung Gottes. Verlorene sollen dadurch zu Jesus, ihrem Retter, gezogen werden. Kinder Gottes sollen tiefer im Glauben gegründet und verwurzelt werden. Gläubige bitten darum nicht nur um Wegnahme der Krankheit, sondern vor allem um den tiefen Segen dieser Führung. Heilung ist möglich, wenn Gott es will. Aber niemals darf für die Heilung des Leibes ein Preis bezahlt werden, der in Trübung der Seele besteht, in Schädigung der Seele. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er sich bester Gesundheit erfreute und nähme doch Schaden an seiner Seele? Ich darf mal dieses Zitat der Bibel so umwandeln. Ein letzter Gedankengang noch heute Morgen. Verhalten bei auftretender Krankheit. Wie sollen wir uns ganz konkret verhalten, wenn Krankheit in unser Leben kommt? Wenn ein Christ krank wird, was soll er tun? Ich glaube, zunächst einmal dürfen wir dem Herrn danken, für die vorangegangene Zeit des Wohlbefindens. Ihr Lieben, jeder schmerzfreie Augenblick in unserem Leben ist ein Geschenk Gottes. Es gibt Menschen, die leiden ihr ganzes Leben lang an Schmerzen. Jeder schmerzfreie Augenblick, jeder Tag ohne Arztbesuch und ohne Medikamente ist unverdient. Es ist auch von großer Bedeutung, dass der Gläubige dann die Krankheit von Gott annimmt. Zunächst mal erstmal von Gott annehmen. Herr, du hast mich in deine Schule genommen. Nun hilf mir bitte, den vollen Segen zu empfangen, den du in diese Führung hineingelegt hast oder hineinlegen willst. Und dann sollte es zu den betenden Fragen kommen: Herr, was willst du mir durch diese Krankheit sagen? Wozu bin ich krank? Ihr Lieben, wir sind nie nur an etwas krank, sondern immer auch zu etwas krank. Gott gibt manchmal äußere Krankheiten des Leibes, um uns von der inneren Krankheit der Sünde zu heilen. Darum hat sogar die aufrichtige Bitte, Herr, zeige mir, wie du über meine Sünden denkst, hier ihren Platz. Ein solches Gebet wird unter Garantie erhört. Unter Garantie. Ich wurde einmal krank. Da schwoll innerhalb von wenigen Stunden mein Hals so zu, dass ich ganz starke Schluckbeschwerden hatte und nichts mehr essen konnte. Und ich wusste sofort, was das für einen Zusammenhang hatte. Sofort. Ich hatte wenige Tage vorher mich sehr, sehr hässlich verhalten, Menschen gegenüber. Und ich wusste sofort, hier brauche ich jetzt gar nicht lang anfangen zu beten. Herr, nimm das weg. Da muss erstmal eine Beugung geschehen. Und das habe ich getan. Ich habe mich vor dem Herrn gebeugt. Ich habe einen Brief geschrieben, mich bei diesen Leuten entschuldigt und ich bin auch dann zum Arzt gegangen, er hat mir Medikamente gegeben, es war ganz schnell wieder weg. Aber sofort war mir klar, wo da der Zusammenhang war. Es wird nicht immer so sein in unserem Leben, dass wir da gleich irgendeinen Zusammenhang herstellen können. Aber manches Mal ist es so. Die Reihenfolge, die hier steht, ist natürlich kein Gesetz der Meder und Perser in akuten Krankheitsfällen, wie es unser lieber Bruder Heinrich vor einigen Monaten erlebte, wenn ein Herzinfarkt einen ereilt, dann gehe ich nicht nach einer Checkliste, so jetzt muss ich erstmal danken für die Zeit da und dann werde ich natürlich sofort den Herrn um Hilfe anflehen. Das ist natürlich klar. Leidet ein Patient schon länger und ist er sich innerlich klar darüber, dann kann er geistliche Hilfe in Anspruch nehmen und auch die Ältesten der Gemeinde rufen. Darauf kommen wir dann, so Gott will, heute in einer Woche noch näher. Ein letzter Gedankengang noch. Welche Rolle spielt der Arzt? Wenn wir das so sagen, dass wir auch beten dürfen und auch die Ältesten zum Gebet rufen, dann ist damit in keinerlei Weise der Arztbesuch oder das Medikamentennehmen abgelehnt. In keiner Weise. Arztverachtung ist keine Linie der Schrift, sondern lediglich Praxis unnüchterner Menschen und Gruppen. Was hat es da schon für einen Unfug gegeben, wo Leute gedacht haben, Gebet genügt und sie brauchen keinen Arzt mehr und ihnen sind die Kinder unter den Händen gestorben und sie hätten gerettet werden können, wenn sie den Arzt gerufen hätten. Das alles hat es schon gegeben in unnüchternen Gruppen. Jesus selber sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Die Kranken brauchen den Arzt. Dafür gibt es auch den Arzt. Natürlich hat das Jesus Christus auch in geistlicher Bedeutung gemeint. Aber die Heilige Schrift warnt uns im gleichen Atemzug auch vor der heute weit verbreiteten Arztgläubigkeit und Klammer auf, vor der noch viel weiter verbreiteten Homöopathengläubigkeit, Klammer zu. Dazu gehört das mahnende Beispiel des Südreichskönigs Asa. Von dem heißt es, und Asa wurde krank an seinen Füßen, im 39. Jahr seiner Herrschaft, wahrscheinlich querschnittsgelähmt, und seine Krankheit nahm sehr zu, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ein König in Israel. Er suchte nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und das ist ein schlechtes Beispiel. Wir dürfen in der Krankheit den Arzt aller Ärzte suchen. Wir dürfen den suchen, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann aber auch den menschlichen Arzt unter Gebet aufsuchen, um Weisheit bitten für diesen Mann oder Frau und auch Medikamente grundsätzlich unter Gebet einnehmen. Ein gläubiger Arzt hatte einen wunderbaren Spruch in sein Wartezimmer gehängt. Ich wünschte, der hinge bei jedem Arzt und jedem Zahnarzt und überall. Sag das bitte dem Fred, Ingrid, und vielleicht gibt es auch beim Daimler-Benz da irgendwo eine Möglichkeit. Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, kuriere ich dich. Das wissen leider viele Patienten nicht und halten sich nicht daran. Die Halbgötter in Weiß, gell? Das ist so ein Problem. Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Gott kann Ärzten wirklich Weisheit geben, das haben wir schon oft erlebt und Gott dafür gedankt und auch den Ärzten gedankt, gerade noch in der vergangenen Woche. Aber Fritz Grünzweig schreibt noch einmal zum Schluss sein Zitat: Von sich aus kann der Arzt nichts. Auf keinen Fall dürfen wir ihn oder die Arznei zum Götzen machen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen selbstverständlich Arzt und Medikamente gebrauchen, aber unter Gebet und letztlich die Hilfe vom Herrn erwarten. Das ist eine Spannung, aber darin dürfen wir uns üben. Hier breche ich heute ab und so Gott will, fahren wir in einer Woche mit dem Thema noch fort. Wir wollen zusammen aufstehen und auch über dem, was wir gehört haben, still werden vor dem Herrn. Herr, unser Gott und Vater, was könnten wir jetzt als Wichtigstes tun, als dir auch von ganzem Herzen danken für diese Aussagen in deinem Wort zu dem Thema Krankheit, Sünde, Tod, diese Zusammenhänge auch in unserem Leben. Dass wir da nicht irgendwelchen menschlichen Theorien ausgeliefert sind, dass uns dein Wort da wirklich Licht und Hilfe gibt. Vater, wir danken dir für alle Zeit der Gesundheit in unserem Leben. Wir danken dir für die Zeit des Wohlbefindens, auch wo wir sie vielleicht jetzt zur Stunde genießen dürfen. Und wir danken auch im Rückblick für alle Krankheit in unserem Leben. Vielleicht kann das so noch nicht jeder von uns nachsprechen, aber wir möchten das lernen, auch diese Zeiten in unserem Leben als Zeiten des Segens zu sehen, wo du uns näher ziehen wolltest zu dir. Und Herr, die Geschwister unter uns, die jetzt im Augenblick an Krankheit leiden, die vielleicht mit Schmerzen des Leibes oder auch Beschwerden der Seele zu tun haben, wir wollen sie heute Morgen in dem Namen Jesu besonders segnen. Und wir wissen, du hast auch gesagt, dein Wort macht gesund. Du sendest dein Wort und machst gesund, wo es dir gefällt. Herr, wir danken dir, dass du auch mit unserem Leben wunderbare Ziele hast. Und lass auch dazu diese schweren Zeiten dienen, dass wir sie auch in dieser Weise sehen und verarbeiten. Herr, danke, dass du auch das Gebet des Glaubens geschenkt hast. Und wir bitten heute schon, dass du uns auch Brüder schenkst hier in unseren Reihen, dass wir dahin reifen, dieses Gebet des Glaubens zu praktizieren, bei denen, die uns rufen, in dieser Sicht. Herr, das wirst du schenken nach deinem Wort. Dafür preisen wir dich. Amen.